HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Herr Venus, Sie haben auf diesem Gebiet Ihren Sachverstand auch heute bei der Garderobe abgegeben. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn Sie mich nicht stören würden.
Die Gedanken sind frei, so frei wie die Fresse. Und denkst du, dass es anders sei, dann gibt's auf die Fresse.
Ich habe nur die Absicht, drei Sätze zu reden und ich bitte, mich ausreden zu lassen. Noch habe ich das Recht, hier zu reden.
Hat sich niemand daran gehindert, hier Ihre Reden zu halten und zu rügen, was Sie für rügensfähig halten? Das muss man im Rahmen der Meinungsfreiheit auch ertragen. Das schafft dieses Oberhaus.
Sie sind nicht in einer Verfassung, in der es Ihnen ansteht, mir hier jetzt zu sagen, was ich heute denken soll.
Wer zum Beispiel in einem Diskussionsforum im Internet das politische Tagesgeschehen durch ausländerfeindliche oder rechtsextreme Bemerkungen kommentiert, kann sich dann nicht auf die Meinungsfreiheit berufen, sondern macht sich möglicherweise strafbar.
Mit diesem Gesetz beenden wir in dieser Beziehung das verbale Faustrecht im Netz und schützen die Meinungsfreiheit aller.
Angefangen hatte es mit dem sattsam bekannten Spruch, das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Mit dessen Wiederkehr an die Stammtische und in die öffentliche Diskussion wurde die Vergangenheit der Republik wieder gegenwärtig. Es ging mal wieder um das Fremde und die Fremden, um Überfremdung und Volk, dann auch um völkisch. Es wurden neue Begriffe eingeführt und alte neu ausprobiert. Das provozierte, was es auch sollte. Es provozierte aber auch Widerspruch und Ablehnung. Die Auseinandersetzungen wurden heftiger. Inzwischen beklagt eine Mehrheit der Deutschen, dass man eben genau das nicht mehr sagen dürfe, was man will. Es gäbe ein Meinungsdiktat in Deutschland. Die Meinungsfreiheit sei in Gefahr. Gleichzeitig nehmen die Hassbotschaften im Internet ungehindert zu, weil man dort offensichtlich alles sagen kann und jedem. Und die, die am Anfang nur mal sagen wollten, was man doch wohl noch könne, sind inzwischen die Bedrohten, die Opfer des Meinungsdiktats. Gegen das sich dann einige mit der Stürmung von Veranstaltungen wehren, andere mit Todesdrohungen. Die Spirale dreht sich. Das sogenannte Böse, Widerspruch und Meinungsfreiheit, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Beginnen wir also mit dem Weg vom Durchsetzen des scheinbar Unsagbaren bis zur Behauptung der eingeschränkten Meinungsfreiheit. Ein, Vorsicht Modewort, Narrativ der selbsternannten Opfer, gerne gepflegt von Menschen wie Thilo Sarrazin, der mit Opferrhetorik Büchermillionär geworden ist.
Die Empörung beginnt mit dem Satz, das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Man ahnt, dass viele der wie auch immer gearteten Aussage, die nach dieser Einleitung folgt, widersprechen werden. Man sagt etwas, von dem man annimmt, dass man es nicht oder nicht mehr sagen darf oder sollte. Man setzt den Widerspruch voraus. Was immer dem Satz, das wird man doch wohl noch sagen dürfen, folgt, ist eine Aussage der Differenz, der Entfernung vom Zentrum der Meinungsvielfalt, ein erster Schritt in Richtung Radikalisierung. Es ist eine Meinung, von der man weiß, dass sie Spalten, Beifall auf der einen und Widerspruch auf der anderen Seite hervorrufen wird. Der Applaus wird immer gern genommen, mit der postulierten Erlaubnis aber will man dem Widerspruch vorbeugen. Es geht also nur vordergründig darum, etwas überhaupt sagen zu dürfen. Vielmehr geht es darum, Widerspruch abzublocken oder gar nicht erst aufkommen zu lassen. Es geht nicht um Meinung, sondern um Wirkung. Je stärker sich diese Meinung kundtut, desto wahrscheinlicher ist, dass sie auf Widerspruch stößt. Und Widerspruch ist der erste Schritt, Wirkung einzuschränken. Zu Recht, denn eine Meinung, die keinen Widerspruch duldet, ist ein Diktat. Widerspruch ist nötig, die Einschränkung einer Meinung in ihrer Wirkung, Teil eines demokratischen Austauschs. Häufig werden zwei Ebenen vermischt. Es gibt eine Ebene, auf der Meinungsäußerung nur durch das Gesetz eingeschränkt wird. Und es gibt die der subjektiven Wahrnehmung, wo Widerspruch als Einschränkung der Meinungsfreiheit empfunden wird. Eine Einschränkung der Meinungsfreiheit ist aber nur dann vorhanden, wenn man daran gehindert wird, etwas zu sagen, bevor man es gesagt hat. Aus Angst vor Strafverfolgung oder gesellschaftlichen Nachteilen. Davon kann keine Rede sein, solange man sich im Rahmen der Gesetze bewegt. Eine Einschränkung der Redefreiheit gibt es bei uns nicht. In ihrer Wirkung aber werden Meinungen sehr wohl eingeschränkt durch Menschen, die schlicht anderer Meinung sind. Und dass der Staat als Gesetzgeber da keine Meinung bevorzugt behandelt, das garantiert die Freiheit der Äußerung.
Ulrich Sonnenschein über die seltsame Mutation der Diskussion über die Meinungsfreiheit von dem allseits bekannten Satz, das wird man doch wohl noch sagen können, bis zu, man kann hier seine Meinung gar nicht mehr offen vertreten. Armin Nassehi, Professor für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
In einer Meinungsumfrage des Allensbach-Instituts haben vor kurzem 63% der Deutschen gesagt, sie könnten in diesem Land ihre Meinung nicht mehr offen sagen und vertreten. Dabei hatten wir andererseits noch nie so viele Kanäle, die für die freie Meinungsäußerung zur Verfügung standen wie heute. Wie passt das zusammen? Oder warum klafft das so sehr auseinander?
Zunächst darf ich die Vorbemerkung machen, ich werde jetzt ganz offen reden. Ja, wir sind ja mitten im Thema.
Ja, aber wir sind hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Herr Nassé. Ja, ist doch, da ruft doch morgens immer die Kanzlerin an und sagt uns, was wir zu sagen haben.
Ja, ich habe die Nummer verlegt, deshalb werde ich jetzt doch das reden, was in meinem Kopf vorkommt.
Okay.
Womit wir tatsächlich mitten im Thema sind. Also in der Tat, wir erleben zurzeit natürlich, dass es unendlich viele Kanäle gibt, viel mehr als vorher. Es gibt auch vor allem unterschiedliche Richtungen der Kommunikation. Also die klassischen Medien waren ja Medien, die gewissermaßen in eine Richtung nur funktioniert haben. Jetzt haben wir mehrere Richtungen und es werden immer mehr Meinungen eigentlich vertreten. Wahrscheinlich gab es noch nie eine Zeit, in der unterschiedlichste Meinungen so präsent waren, wie das heute der Fall ist. Man muss sich nur in so Situationen versetzen, in denen tatsächlich, naja, auch die Kultur der Gesellschaft viel enger war, es viel klarer war, was eigentlich die sagbaren Sätze sind und was nicht. Und jetzt erleben wir natürlich, dass es Konflikte darüber gibt, was eigentlich sagbar ist. Deshalb empfinden die Menschen womöglich, dass sie nicht sagen können, was sie wollen, beziehungsweise dass sie zensiert werden. Sie verwechseln das aber womöglich damit, dass in einer pluralistischen Gesellschaft einfach mehr Widerspruch kommt. Also jeder kann sagen, was er will, muss aber damit auch rechnen, dass man ihm dazu sagt, dass man das nicht so sieht oder dass man das für falsch hält oder schlicht Nein dazu sagt. Und das ist natürlich ein Kampffeld, in dem man dann eine ganze Menge gewinnen kann. Aber es ist paradox. Die paradoxeste Figur ist natürlich Sarrazin, der millionenfach Bücher verkauft und behauptet, dass man nicht auf ihn höre. Hm. Das ist ja geradezu lächerlich, wenn man das genau nimmt.
Ist das eine gesamtgesellschaftliche Schizophrenie, die wir da gerade erleben? Also die Realität und die Wahrnehmung passen offenbar nicht mehr zusammen?
Ja, es ist oft bei kulturellen Erscheinungen so, dass dann, wenn sie sich durchgesetzt haben, gleichzeitig auch die Bedrohungslage am stärksten ist. Ich will das mal erläutern an dem schönen Thema der Individualisierung. Also wir leben heute in Zeiten, in denen noch mehr individuelle Entscheidungen getroffen werden können in einem Lebensverlauf, als das in früheren Generationen der Fall war. Aber wir würden auch sagen, dass wir in einer Zeit leben, in der die Individuen noch stärker erleben, dass die Gesellschaft widerständiger ist und dass sie eigentlich nicht das machen können, was sie wirklich wollen. Und das ist ja fast ein dialektisches Verhältnis. Je mehr ich kann, desto mehr will ich. Und je mehr ich will, desto eher erlebe ich, dass ich womöglich nicht kann. Und das ist ein Mechanismus, den man tatsächlich auch bei dieser Meinungsfreiheitsdebatte beobachten kann, womit ich natürlich überhaupt nicht irgendwie entschuldigen will, dass Leute auf den, Entschuldigung, wenn ich das so unakademisch sage, idiotischen Gedanken kommen, dass man in dieser Gesellschaft seine Meinung nicht frei sagen darf. Das ist schlicht und ergreifend nicht der Fall.
Aber das ist, was Sie vorher schon angedeutet hatten, dass es vielleicht vielen gar nicht so sehr um das Sagen der Meinung geht, sondern es geht um Meinungshoheit. Also ich bin im Besitz der richtigen Wahrheit. Wer mir widerspricht, vergeht sich an der Wahrheit.
In der Tat, also es geht um Meinungshoheit und es geht vielleicht um bestimmte gesellschaftliche Gruppen, denen man in früheren Zeiten vielleicht seltener widersprochen hat. Denken Sie an so etwas wie andere Generationslagen, denken Sie an so etwas wie das, was eine angemessene Lebensform ist. Denken Sie an Minderheiten, die in früheren Zeiten vielleicht auch die gleichen Rechte hatten, aber nicht in der Lage waren, ihre Interessen tatsächlich in Öffentlichkeiten zu vertreten. Und dann geht es in der Tat um diese Hoheitsfragen und es geht vielleicht noch um etwas Weiteres. Es geht auch darum, dass natürlich man mit diesem Thema den Kulturkampf befördern kann. Also vielleicht entdecken die Leute jetzt erst, was sie alles sagen würden, wenn sie wirklich frei reden könnten. Also sie merken, ich formuliere das schon so merkwürdig. Dabei würde ich ja umgekehrt sagen, vielleicht ist es eine der größten zivilisatorischen Errungenschaften, nicht immer zu sagen, was man denkt. Also wenn ich überlege, ich würde immer sagen, in jeder Situation, was ich gerade denke.
Hätten Sie keine Freunde mehr.
Ich glaube, dann würde ich in ziemliche Probleme geraten.
Ja.
Ich bin auch noch Beamter, das kommt noch dazu.
Also es gibt ja so Versuche, einmal ein paar Stunden lang die Wahrheit zu sagen, gibt es ja immer mal wieder. So ein paar Kollegen von mir, also Journalisten, üben das ja manchmal. Sie scheitern regelmäßig. Während die Äußerungsmöglichkeiten, um da nochmal drauf einzugehen, zunehmen, haben wir ja jetzt festgestellt, nehmen auch die Versuche zu, andersdenkende mundtot zu machen. Und da wird es dann vielleicht wirklich brisant. Es werden Vorlesungen gestürmt und verhindert, wie das 1968 und 1933 auch schon mal war. Was zeigt das?
Also ich würde jetzt 68 und 33 vielleicht nicht so sehr...
aber dass dieses Phänomen auch aufgetreten.
Aber da sind die Phänomene auch aufgetreten. Ich meine, ich würde ohnehin sagen, Universitäten sind vielleicht auch die Orte, an denen man so etwas am ehesten ausprobieren kann. Wobei man ja zugegebenerweise sagen muss, dass die Fälle, die wir aus Deutschland kennen, sagen wir mal, noch relativ übersichtlich sind. Aber ich würde auch sagen, es sollte auch an Universitäten niemand am Reden gehindert werden. Und spannenderweise ist es ja durchaus so, zwar kommen diese Anwürfe, dass man nicht sagen darf, was man denkt, vor allem von der rechten politischen Seite, aber es gibt auch auf der anderen Seite durchaus die Versuche, andere Leute am Reden zu hindern, sofort einen Rassismusverdacht zu haben, sofort mit dem Verdacht illegitimer Äußerungen.
Also Political Correctness in der Sprache.
Political Correctness. Ich finde, dass man da einen etwas gelasseneren Umgang mit den Dingen tatsächlich bräuchte. Gerade im akademischen Bereich sollte eigentlich alles sagbar sein, aber man muss eben gerade im akademischen Bereich auch damit rechnen, dass man stark kritisiert wird. Sagen wir mal, eine der wichtigsten, könnte sagen, Techniken des Akademischen besteht darin, dass der Kollege und die Kollegin mir widersprechen. Nur so kommt etwas Neues dabei heraus. Wenn man Universitäten nicht mal mehr in der Lage sind, einen Diskurs zu führen, wo denn dann?
Vielleicht ist es aber auch der gesellschaftliche Dissens über den Diskurs, der in die Universitäten hineinreicht. Also wo die einen versuchen, Wörter wie völkisch oder Umvolkung wieder gesellschaftsfähig zu machen, versuchen die anderen, alles mit Political Correctness in der Sprache zu verbieten. Vielleicht sind das Zeichen für eine auseinanderdriftende Gesellschaft oder ist das nur ein Kampf um die Lufthoheit über den Stammtischen?
Naja, vielleicht ist das ja identisch mit der auseinanderdriftenden Gesellschaft und dem Kampf um die über die Lufthoheit, über den Stammtischen, hatten Sie gesagt. Naja, also ich meine, was wir schon erleben, ist eine Art von Kulturkampf. Von Kulturkampf spricht man ja normalerweise dann, wenn die Seiten völlig unversöhnlich sind. Man würde ja unter einem Diskurs verstehen, dass man zumindest versuchsweise davon ausgeht, dass das Gegenüber, wenn es nicht womöglich Recht hat, so zumindest gute Gründe, das eine oder andere zu sagen. Wenn das weg ist, dann gibt es natürlich keine Diskursmöglichkeiten mehr. Dann hat man es mit verhärteten Situationen zu tun. Und die können ja auch ganz stabil und man könnte sagen, für die Beteiligten auch lohnend sein. Also wenn man tatsächlich mal erreicht hat, jemanden am Reden zu hindern, dann produziert das natürlich auch ein Gefühl von Macht und Einflussmöglichkeiten. Wenn es mal gelingt, tatsächlich jemanden am Reden zu hindern, dann sieht es so aus, als haben man etwas gewonnen. Genau genommen hat man dabei etwas verloren. Und wir besprechen das jetzt gerade natürlich in einem luftleeren Raum so ein bisschen. Man muss auch an Inhalte gucken. Es gibt manche Inhalte, die möchte man tatsächlich nicht hören. Also wenn jemand tatsächlich offen rassistisch redet oder wenn es tatsächlich um womöglich justiziable Dinge geht, dann gibt es für eine Gesellschaft durchaus ganz gute Gründe, Leute vielleicht nicht am Reden zu hindern, aber Möglichkeiten zu haben, das wenigstens einzuschränken. Aber prinzipiell gilt zunächst einmal, dass jeder sagen können sollte, was er will. Vor allem die Dinge, die den anderen wehtun, davon lernen wir übrigens am meisten.
Sagt Armin Nasehi, Professor für Soziologie an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Das sogenannte Böse, Widerspruch und Meinungsfreiheit im Tag in HR2 Kultur. Was jetzt folgt, ist die erste von drei bekannten Provokationen heute Abend in ihrer historischen Reihenfolge. Den Anfang macht Kurt Tucholsky im Jahr 1931.
Die Feldgendarmen sperrten den Kriegsschauplatz nicht nur von hinten nach vorn ab. Das wäre ja noch verständlich gewesen. Sie passten keineswegs nur auf, dass niemand von den Zivilisten in einen Tod lief, der nicht für sie bestimmt war. Der Kriegsschauplatz war auch von vorn nach hinten abgesperrt. »Von welchem Truppenteil sind Sie?«, fragte der Gendarm, wenn er auf einen einzelnen Soldaten stieß, der versprengt war. »Sie«, sagte er, sonst war der Soldat »du« und in der Menge »ihr«. Hier aber verwandelte er sich plötzlich in ein steuerzahlendes Subjekt, das der bürgerlichen Obrigkeit untertan war. Der Feldgendarm wachte darüber, dass vorn richtig gestorben wurde. Für viele war das gar nicht nötig. Die Hammel trappelten mit der Herde mit, meist wussten sie gar keine Wege und Möglichkeiten, um nach hinten zu kommen, und was hätten sie da auch tun sollen? Sie wären ja doch geklappt worden, und dann Untersuchungshaft, Kriegsgericht, Zuchthaus oder, das Schlimmste von allem, Strafkompanie. In diesen deutschen Strafkompanien sind Grausamkeiten vorgekommen, deren Schilderung, spielten sie in der französischen Fremdenlegion, gut und gern einen ganzen Verlag ernähren könnte. Manche Nationen jagten ihre Zwangsabonnenten auch mit den Maschinengewehren in die Maschinengewehre. So kämpften sie. Da gab es 4 Jahre lang ganze Quadratmeilen Landes, auf denen war der Mord obligatorisch, während er eine halbe Stunde davon entfernt ebenso streng verboten war. Sagte ich Mord? Natürlich Mord. Soldaten sind Mörder.
Kurt Tucholsky, 1931. Das sogenannte Böse, Widerspruch und Meinungsfreiheit, der Tag in HR2 Kultur. Das am Anfang angesprochene Märchen vom Meinungsverbot in Deutschland wird in der Parteienlandschaft gepflegt von der AfD. Das funktioniert durchweg so, dass provoziert, gehetzt und verletzt wird, aber niemals jemand für seine Sprüche gerade stehen muss. Wenn die Hassbotschaften Konsequenzen haben, folgt konsequent die Flucht in die Opferrolle. Hier kommt jetzt gleich ein solches Beispiel. Der Mann, der für die AfD dem Rechtsausschuss des Bundestages vorsaß, begründet seine Abwahl nicht etwa mit der Niederlage im Ausschuss, sondern mit dem angeblich herrschenden Meinungsverbot.
Deutschland, Merkel-Staat 2019, Sie sagen Ihre Meinung, schwupps ist der Job weg.
Der AfD-Bundestagsabgeordnete Stefan Brandner hatte nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle einen antisemitischen Tweet geteilt. In dem stand:
Die Opfer des Amokläufers von Halle waren Jana, eine Deutsche, die gerne Volksmusik hörte, Kevin S., ein Bio-Deutscher. Warum lungern Politiker mit Kerzen in Moscheen und Synagogen rum?
Für das Teilen dieses Tweets entschuldigte sich Brandner später. Er sei nicht in Ordnung gewesen, sagte er. Für seinen Tweet über den Sänger Udo Lindenberg entschuldigte er sich aber nicht. Brandner schrieb, die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an ihn sei der Judaslohn, weil Lindenberg gegen die AfD sei. Brandner verteidigte sich. Auch Politiker anderer Parteien nutzten das Wort Judaslohn, meinte er. Er versuchte sich damit zu rechtfertigen, beanspruchte die Meinungsfreiheit aber allein für die AfD.
Wir als AfD leben das, die anderen labern nur drüber und leben es nicht.
Auf dem Bundesparteitag der AfD am Wochenende freute sich Brandner, jetzt nach seiner Abwahl als Vorsitzender des Rechtsausschusses von der Kette gelassen zu sein.
Sie werden schon sehen, was Sie davon haben, denn jetzt kann ich wieder richtig, wie von der Kette gelassen, sagte jemand, meine Meinung auf dem Deutschen Bundestag sagen. Und das mache ich immer wieder gerne, um den Altparteien den Spiegel vorzuhalten.
Brandner wurde zum stellvertretenden Sprecher der AfD gewählt. Sein Plan dürfte dem von Jörg Meuthen und Tino Chrupalla, dem neuen Spitzenduo in der AfD, aber in die Quere kommen. Die beiden schworen ihre Partei auf eine weniger scharfe Rhetorik ein.
Wir müssen nun regierungswillig und fähig werden. Das ist uns aufgetragen. Das ist die Aufgabe für die nächsten 2 Jahre. Die bürgerliche Mitte erreichen wir mit Vernunft. Nur mit überzeugenden Inhalten werden wir neue Wählerschichten erschließen. Dazu braucht es keine drastische Sprache. Denn unsere Forderungen nach sicheren Grenzen und einer heimatverbundenen Politik sind nicht extrem. Sie sind extrem vernünftig.
Die AfD will regierungsfähig werden. Dafür braucht sie mehr Stimmen von SPD- und Unionswählern und von Frauen. Um sie nicht mit ihrer Rhetorik zu verschrecken, versucht die AfD-Spitze, die Partei auf einen Rhetorikwechsel einzustimmen. Dabei war selbst die neue Vizesprecherin der AfD und Fraktionsvorsitzende Alice Weidel in der Vergangenheit nicht unbedingt zimperlich in ihren Reden. Während einer ihrer Reden in Oberschwaben ließ sie einen Mann aus dem Publikum rauswerfen, weil sie meinte, gesehen zu haben, wie er mit der Hand eine Kopfabbewegung gemacht habe.
Und Sie da vorne mit dem Pferdeschwanz, Sie da mit dem Vollbärtchen, Sie haben mir eben Kopf abgezeigt und ich möchte, dass Sie aus dem Raum verschwinden. Hauen Sie ab!
Später stellte sich heraus, dass der Mann nur einen Hustenanfall hatte, zudem auch noch mit der AfD sympathisierte. Womöglich einfach ein Irrtum von Alice Weidel. Sie verurteilte die Kopfabgeste aber deutlich.
So ist das nämlich mit dem Demokratieverständnis unserer politischen Gegner. Wir rennen nicht in andere Veranstaltungen, machen ihr Kopf ab. Wir machen das nicht. Wir sind anständig. Wir sind ordentliche Demokraten. Hauen Sie einfach ab. Mich kotzt das an.
Die Kopfabgeste fällt für Weidel also nicht unter die Meinungsfreiheit. Selbst sie kennt Grenzen. Ihre Parteikollegin Beatrix von Storch machte diese Geste aber erst vor 5 Tagen im Deutschen Bundestag. Auch sie meinte, eine Kopfabgeste beim redenden SPD-Abgeordneten Johannes Kahrs gesehen zu haben und wollte so darauf reagieren, sagt sie. Kahrs glaubt ihr das nicht.
Ich habe zuerst die Hände bis vor meinen Hals gehalten und gesagt, dass mir die AfD bis hier steht, bis zum Hals. Und daraufhin hat sie diese Kopfabgeste gemacht. Und natürlich hat sie das genauso gemeint, wie sie es gesagt hat. Das ist jetzt eine billige Ausrede. Ist halt eine rechtsextremistische Partei.
Dass die AfD eine rechtsextremistische Partei ist, ist die Meinung von Johannes Kahrs. Bisher gelten nur der völkisch-nationalistische Flügel und die junge Alternative als Verdachtsfälle. Das Ganze zeigt, die AfD ist selbst überaus empfindlich, wenn sie angegriffen wird. Sie selbst hingegen verteidigt jeden ihrer Angriffe mit der Meinungsfreiheit. Ihren Vorwurf, in Deutschland gäbe es keine Meinungsfreiheit, hält Johannes Kahrs schlicht für eine Lüge.
Es gibt natürlich die Meinungsfreiheit in Deutschland. Die AfD spielt damit, so wie es andere Parteien Ende der 20er, Anfang der 30er getan haben. Wenn es keine Meinungsfreiheit gäbe, dann dürften sie den ganzen Unsinn, den sie so von sich geben, ja gar nicht erzählen.
Isabel Reifenrath, Kollegin in unserem Hauptstadtstudio in Berlin zur Sprache und Rhetorik der AfD. Was am Anfang Provokation war, wird nach und nach Normalität. Die Sprache grenzt aus und ist gleichzeitig Entgrenzung. Wir werden sie jagen, hatte Alexander Gauland nach der letzten Bundestagswahl gerufen. Warum wird gejagt? Was ist das Ergebnis der Jagd? Das wird bei solchen Sprüchen eben immer mitgesagt. Da ist es nicht verwunderlich, wenn den Worten irgendwann Taten folgen. Michael Blume, Religionswissenschaftler und seit vergangenem Jahr der Antisemitismusbeauftragte der baden-württembergischen Landesregierung. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben sich vor kurzem von den sogenannten sozialen Netzwerken Facebook, Twitter und Instagram verabschiedet. Sie haben das dort auch gepostet. Das war das Letzte, was Sie dort gemacht haben. Dann haben Sie Ihre Accounts dort geschlossen. Warum?
Ja, es waren im Wesentlichen zwei Gründe. Also das eine ist eben dieser eskalierende Hass im Internet, vor allem in den sogenannten sozialen Medien. Also ich habe da schon seit 2011 bin ich auf so einer Todesliste da von Nürnberg 2.0 und das ist immer, immer weiter eskaliert. Und das alleine, da habe ich immer noch gedacht, da kann man gegenhalten und da darf man sich nicht zurückziehen. Aber das andere ist eben ein wachsendes Problem mit dem Geschäftsmodell. Facebook, Instagram, Twitter finanzieren sich durch Werbung. Sie verkaufen unsere Aufmerksamkeit an Werbekunden, wollen uns deswegen auch möglichst lange an ihre Bereiche rein sozusagen fesseln. Und Facebook hatte dann auch noch beschlossen, Breitbart News, diese rechtsextreme, rassistische Seite, als Trusted News aufzunehmen, also als Nachrichten, denen man vertrauen kann, zu verbreiten und dafür auch noch zu bezahlen. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt wird es eine Gewissensentscheidung. Ich bin nicht mehr bereit, Beiträge für Medien zu schreiben, die damit dann wiederum solche Netzwerke, solche Portale unterstützen. Und dann bin ich rausgegangen.
Machen die auch wirklich mit den Hassbotschaften Geld? Also ist es das, was die Leute dort auch hält?
Also die Algorithmen sind so eingestellt, dass sie uns User sozusagen möglichst emotionalisieren. Das heißt, es geht darum, wir sollen möglichst lange in diesen sogenannten sozialen Medien bleiben, weil unsere Aufmerksamkeit wird dann eben weiterverkauft an Werbekunden. Wir sind dort nicht die Kunden, wir sind dort das Produkt. Mhm. Wir denken, das ist kostenlos, aber wir bezahlen es mit unserer Zeit und Aufmerksamkeit. Und wie funktioniert die Emotionalisierung? Also es werden einem zum einen Inhalte angeboten, die der eigenen Weltanschauung entsprechen. Ja, wenn ich Angst vor Flüchtlingen habe, kriege ich die ganze Zeit entsprechende Nachrichten. Wenn ich Angst vor Rechten habe, kriege ich die ganze Zeit entsprechende Nachrichten. Wir werden also auf der einen Seite in unserer Wahrnehmung bestätigt, aufgepeitscht und dann hin und wieder in sogenannten Filter-Clashes mit den anderen konfrontiert. Und so werden wir maximal gebunden, maximal emotionalisiert. Und das führt eben zu dieser Verrohung und zu diesem enormen auch Aufpeitschen der Atmosphäre. Und dann wird auch noch gesagt, naja, wenn jemand den Holocaust leugnet, dann widersprecht doch. Das heißt, wir sollen dieses Geschäftsmodell dann auch noch mitbetreiben. Und wir müssen uns klar machen, und ich sage das so deutlich, wer auf Facebook weiter Beiträge schreibt und postet, finanziert damit indirekt auch Breitbart mit. Und da möge jeder und jede überlegen, ob das wirklich ein Geschäftsmodell für die Zukunft sein kann.
Breitbart ist ein rechtsradikales Netzwerk, das muss man dazu sagen. Aber muss ein Antisemitismusbeauftragter wie Sie nicht genau da präsent sein, in den sogenannten sozialen Netzwerken, wo Hass und Rassismus verbreitet wird? Müssen Sie nicht genau dort gegen Antisemitismus Stellung nehmen?
Ja, das ist ja der Trick in sogenannten sozialen Medien, dass gesagt wird, naja, ihr müsst da jetzt mitmachen und ihr müsst dieses Geschäftsmodell weiter betreiben. Das ist, erlebe ich zum Beispiel auch bei meinen Kindern schon so, dass es dann heißt, ja, ihr müsst bei diesem Spiel dabei sein, weil die anderen sind auch dabei und Samstag treffen wir uns alle zu Fortnite oder so. Und da muss ich ganz klar sagen, nee, wir müssen überhaupt nicht. Ich finde sogar, die deutschen Steuerzahler sollten Politikerinnen und Politiker durchaus fragen, ob das im Sinne ist, wenn man selbst seine Arbeitszeit oder die von Mitarbeitern dafür aufwendet, dass man Inhalte für solche Portale produziert. Ich bin weiter aktiv als Blogger, ich bin zugänglich, ich halte Vorträge, ich schreibe Bücher, ich bin für die Menschen da, aber ich lasse mir nicht vorschreiben, das auf einem Portal zu tun, das davon lebt, uns zu Produkten zu machen und solche Hassbotschaften zu verbreiten und dann auch noch zu finanzieren. Ich bin nicht gegen soziale Medien, ich sage aber, wir brauchen bessere. Wir brauchen welche, die nicht mehr werbefinanziert sind, in denen wir wirklich die Kunden sind und auch bestimmen, was wir wollen oder was wir nicht wollen. Erlauben Sie mir nur ein Beispiel. Wir haben ja inzwischen auch reguliert, dass wir nicht mehr kostenlos per Telefon angerufen werden dürfen, weil das ein Riesenproblem geworden ist, dass alle möglichen Werbeleute da angerufen haben und irgendwelche Verträge abgeschlossen haben. Da haben wir auch gesagt, jetzt muss das aufhören. Und ich hoffe, dass wir eines Tages dahin kommen, dass wir merken, wir geben diesen Portalen viel zu viel Macht und Aufmerksamkeit und Geld. Und unsere Medien in Deutschland, die seriös berichten, die gehen kaputt. Ich finde, dieses Spiel dürfen wir nicht mehr länger mitspielen.
In Ihrem Blog Natur des Glaubens, so heißt der, wo Sie zur Evolutionsgeschichte des Glaubens bei Spektrum der Wissenschaft schreiben, haben Sie einige Reaktionen auf Ihren Rückzug aus diesen Netzwerken beschrieben, darunter auch Leute, die Sie eigentlich unterstützen, das aber mit zynischen Zitaten über die rechten Hassposter. Und da schreiben Sie, genau diese Posts bestärken Sie in Ihrem Abscheu gegenüber der Verrohung. Heißt das, Sie möchten sich aus der Spirale der sprachlichen Aufrüstung verabschieden?
Ganz genau. Also es war so, dass ich diese Verrohung und so weiter auch bei meinen Freunden und Followern gemerkt habe. Da gab es Leute, die gesagt haben, hey Michael, die Type, die dich da angreift, die hacken wir. Und ich habe gesagt, ihr hackt niemanden, hört auf damit. Wir werden ja schon genauso verroht wie die anderen. Und als ich dann gegangen bin, hat zum Beispiel ein ehemaliger Pfarrer geschrieben, geh nicht, das ist Feigheit vor dem Feind. Und das ist genau das Problem. Eine Demokratie baut eigentlich darauf auf, dass es Andersdenkende gibt, mit denen man diskutiert. Wenn wir jeden anderen als Feind wahrnehmen, dann fällt das demokratische System zusammen. Das merken wir jetzt schon in Parlamenten. Immer mehr parlamentarische Reden werden gar nicht mehr zum Parlament gerichtet, sondern eigentlich an die eigene Anhängerschaft. Das wird zusammengeschnitten und dann über YouTube und Facebook verteilt. Und da geht es gar nicht mehr darum, Andersdenkende anzusprechen und zu überzeugen, sondern nur noch die eigene Blase zu bedienen. Und ich sage mal wirklich ganz ernsthaft, wenn wir dieses Spiel weitermachen, dann wird es uns genauso ergehen wie Demokratien in den USA, in Großbritannien und andernorts, die ja auch bereits praktisch zusammenbrechen, weil es überhaupt nicht mehr möglich ist, über Parteigrenzen hinweg noch miteinander zu arbeiten. Deswegen mein Ruf, lassen Sie uns aus dieser Hassspirale, aus dieser digital befeuerten Hassspirale endlich aussteigen.
Was ist denn Ihr Ersatz für den Rückzug aus diesem digitalen Raum? Pflegen Sie jetzt, ich weiß, dass Sie weiter blocken, das haben Sie ja schon gesagt, aber pflegen Sie jetzt wieder mehr analogen Diskurs von Mensch zu Mensch?
Tatsächlich habe ich festgestellt, dass meine Lebensqualität enorm gestiegen ist. Ich stehe jetzt morgens auf und frühstücke lieber mit der Familie, anstatt zu gucken, was es über Nacht wieder für Trollangriffe gegeben hat. Und bin den ganzen Tag über ausgeruhter, glücklicher. Ich verbringe wieder mehr Zeit, tatsächlich damit mit Menschen zu sprechen. Ich schreibe, gebe Telefoninterviews nach Hessen, bin also weiter voll aktiv, mache Veranstaltungen. Und ganz viele Menschen sagen mir, dass sie das eigentlich sehr, sehr gut finden, dass es sozusagen, ja, vielleicht auch Politik wieder dahin zurückkehrt, wo sie hingehört. Das war nämlich der direkte Dialog zwischen Menschen. Dafür kann man Medien nutzen, dafür sollte man Medien nutzen, aber man sollte sich nicht selber zum Produkt machen lassen.
Michael Blume, der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg. Vielen Dank. Das sogenannte Böse, Widerspruch und Meinungsfreiheit, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit einer weiteren historischen Provokation, mit dem sogenannten Mescalero-Brief, anonym veröffentlicht nach der Ermordung des Generalbundesanwaltes Siegfried Buback durch die deutschen Terroristen von der RAF 1977.
Dies soll nicht unbedingt eine Einschätzung sein oder ein kommentierender Verriss vom Schreibtisch aus, mit päpstlichen Gestus vorgetragen und als solidarische Kritik bezeichnet. Ausgewogenheit, stringente Argumentation, Dialektik und Widerspruch, das ist mir alles piepegal. Mir ist bei dieser Buback-Geschichte einiges aufgestoßen. Diese Rülpser sollen zu Papier gebracht werden. Vielleicht tragen sie ein bisschen zu einer öffentlichen Kontroverse bei. Meine unmittelbare Reaktion, meine Betroffenheit nach dem Abschuss von Buback ist schnell geschildert. Ich konnte und wollte und will eine klammheimliche Freude nicht verhehlen. Ich habe diesen Typ oft hetzen hören. Ich weiß, dass er bei der Verfolgung, Kriminalisierung, Folterung von Linken eine herausragende Rolle spielte. Wer sich in den letzten Tagen nur einmal genau sein Konterfei angesehen hat, der kann erkennen, welche Züge dieser Rechtsstaat trägt, den er in so hervorragender Weise verkörperte. Und der kennt dann auch schon ein paar Züge von Gesichtern jener aufrechten Demokraten, die jetzt wie ein Mann empört und betroffen aufschreien. Ehrlich, ich bedauere es ein wenig, dass wir dieses Gesicht nun nicht mehr in das kleine rot-schwarze Verbrecheralbum aufnehmen können, das wir nach der Revolution herausgeben werden, um der meistgesuchten und meistgehassten Vertreter der alten Welt habhaft zu werden und sie zur öffentlichen Vernehmung vorzuführen. Ihn nun nicht mehr. Enfant perdu.
Das sogenannte Böse, Widerspruch und Meinungsfreiheit, der Tag in HR2 Kultur. Zuletzt waren es der Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke, Gründer der AfD, und der ehemalige Innenminister Thomas de Maizière, die an Vorlesungen in deutschen Universitäten gehindert wurden. Behinderung und Verhinderung von Vorlesungen sind allerdings nichts Neues. Sie haben eine lange Tradition in Deutschland. Schon die Nazis haben Vorlesungen verhindert während ihrer Machtergreifung, damals in den 30er Jahren. Und die Studenten, die sich gegen die Überbleibsel eben dieser Nazizeit in den Universitäten von Nachkriegsdeutschland wandten, haben es wieder getan.
In Gedichtform liest sich die berühmte Störaktion ganz unterhaltend. Jedenfalls, wenn Robert Gernhardt zur Feder greift und Knittelverse in der Manier eines Wilhelm Busch zu Papier bringt.
Eben strebt in sanfter Ruhe Adorno seinem Hörsaal zu.
und mit Buch- und Lesungsheften zu gewohnten Denkgeschäften lenkt er freudig seine Schritte in der jungen Menschenmitte.
Doch dann stellten sich ihm zwei junge Studentinnen in den Weg, Mitglieder des Weiberrats, der gegen Machos aller Art zu Felde zog und in dem berühmten Professor Adorno ein geeignetes Ziel für eine Störaktion sah.
Rums! Da ziehen die beiden los und vier Brüste, schrecklich groß, jäh befreit von allen Stoffen, herrlich bloß und gänzlich offen, recken sich dem Prof entgegen, welcher stumm erst dann verlegen, dann erschreckt, das Weite sucht und bei sich den Tag verflucht, da er dieser Busen licht. Doch so weit sind wir noch nicht.
Das Busenattentat auf Adorno erlangte Berühmtheit. Über Sinn oder Unsinn dieser Aktion wurde viel diskutiert. Der Adorno-Schüler und Filmemacher Alexander Kluge war bei dieser Szene zugegen und erinnerte sich später.
Ich sehe ihn, wie seine Augen tränen. Er hat sehr empfindliche Augen. Er ist zuckerkrank gewesen auch. Wenn er sich so verletzt fühlt, so tief verletzt fühlt durch diese Szene der entblößten Busen, ja, bei dem ja er nicht weiß, was ist er jetzt, wird er verdächtigt, er sei ein lüsterner Onkel, ja, oder was sei er, ja, was soll seine Rolle sein in dem Zusammenhang, ja. Er ist ja doch immerhin ein weltberühmter Mann.
Fragen wie diese stellten sich auch bei nachfolgenden Störaktionen. Warum ausgerechnet an der Universität? Was soll eigentlich erreicht werden? Wird nicht die Einrichtung Universität als Ort eines freien Austauschs der Lehrmeinungen dadurch unterminiert? Richten sich derartige Aktionen an den konkreten Adressaten? Oder figurieren diese nicht eher als leicht erreichbare Ziele in Stellvertreterkriegen? Als der Historiker Jörg Baborowski 2015 an der Uni Bremen einen Vortrag halten wollte, musste er den Hörsaal verlassen. Studierende verdächtigten ihn, in der Flüchtlingsfrage eine rassistische und rechtsradikale Weltsicht zu propagieren. Im November 2018 wurde der Sprachforscher Erik Wallis an der Uni Greifswald von Mitgliedern der rechtsradikalen identitären Bewegung gestört. Im Mai 2019 musste sich der Islamwissenschaftler Thomas Tillschneider, Mitglied der AfD, an der Uni Bayreuth studentischer Proteste erwehren. Im Oktober 2019 schließlich häuften sich die Störaktionen. Ex-Innenminister Thomas de Maizière musste eine Lesung in Göttingen abbrechen. Desgleichen der AfD-Mitbegründer und Wirtschaftswissenschaftler Bernd Lucke seine Antrittsvorlesung an der Uni Hamburg. Und FDP-Chef Lindner durfte im gleichen Monat nicht einmal die Universität betreten. Aus Angst vor Protesten musste er draußen bleiben. Die nachfolgenden Debatten ähnelten einander. Wo ist die Grenze? Was ist noch legitim? Wo endet die grundgesetzlich garantierte Meinungsfreiheit? Im Falle Bernd Lucke wurden die Positionen besonders ausführlich diskutiert. Ein Tweet lautete:
Bernd Lucke ist der Gründer der erfolgreichsten deutschen Nazi-Partei seit der NSDAP. Er hat in einem Vorlesungssaal nichts verloren. Das ist keine arbeitsrechtliche, sondern eine gesellschaftliche Frage. Die Studierenden in Hamburg retten gerade die Ehre dieser Gesellschaft.
Ein anderer entgegnete:
Keinem muss gefallen, was Bernd Lucke zu sagen hat. Aber auf ähnliche Weise haben nationalsozialistische Studenten seinerzeit jüdische Professoren von Universitäten vertrieben.
Beide Aussagen illustrieren eine unübersichtliche Gemengelage. Beide Meinungsäußerungen verweisen auf die Zeit nach 1933. Einmal pro, einmal kontra Lucke. Grenzziehungen fallen schwer. Lucke hat zwar die AfD mitbegründet, ist aber mittlerweile ausgetreten und galt nicht als Exponent des Neonazi-Flügels wie etwa Bernd Höcke. Bundespräsident Steinmeier schaltete sich ein und verteidigte Luckes Rederecht. Andere stellten sich auf die Seite der Studierenden mit dem Hinweis, dass es ihnen wiederum auch freistehe, zu protestieren. Die dritte Vorlesung am 30. Oktober fand dann unter Polizeischutz statt und verlief störungsfrei.
Mario Scala mit einer kleinen Geschichte verhinderter Vorlesungen. Am Telefon in Berlin jetzt Professor Herfried Münkler, Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt politische Theorie und Ideengeschichte. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwenn.
Sie sind angegriffen worden für Inhalte Ihrer Vorlesungen, die linke Studenten als sexistisch und rassistisch gegeißelt haben. Da gab es so einen Blog, der hieß Münkler Watch. Und Sie sind angegriffen worden für Ihre Bücher, zumal das letzte mit dem Titel Abschied vom Abstieg, in dem Sie zusammen mit Ihrer Frau Deutschland eine Agenda für die Zukunft geben wollen. Da kamen die Angriffe eindeutig von rechts, zumindest was ich so gelesen habe. Also Angriffe von ganz links und Angriffe von ganz rechts. Fazit, alles richtig gemacht?
Würde ich meinen, jedenfalls wenn es um die Positionierung von weiteren Sinn demokratischen Regeln und Ansprüchen gilt. Denn um auf Münklerwatch zu sprechen zu kommen, Da haben einige Leute im Schatten der Anonymität, die es ihnen erlaubt hat, zu behaupten, es seien meine Studenten, die es aber nachweislich nicht waren, versucht, den Lehrkanon zu verändern. Nicht? Also in dem Sinne, dass ich mehr Frauen zu behandeln hatte bei einer Einführungsvorlesung, die im Prinzip von Thukydides und Platon bis heute gehen sollte. Habe ich gesagt, mache ich gerne, aber außer dem 19., vor allem 20. Jahrhundert gibt es da in der Vergangenheit nicht. Naja, da haben sie sozusagen gesagt, aber es müssen 50% sein. Und da ich das nicht konnte und auch nicht letzten Endes wollte, weil das eine Farce geworden wäre, war ich ein Sexist. Oder sie haben gesagt, ja, ich müsste also mehr Dritte Welt-Autoren einbeziehen. Auch da habe ich geltend gemacht, ja, das kann ich, das ist möglich. Wir können auch alle möglichen Autoren aus der Vergangenheit heranziehen. Aber das heißt entweder, dass wir die Vorlesung in zwei Semestern machen müssen oder aber, dass sie sehr viel komprimierter ist. Darüber habe ich abstimmen lassen. Da hat sich das Autorium dagegen entschieden. Also war ich ein Imperialist, nicht? Also hier kann man sehen, wie eine kleine Gruppe eigentlich versucht hat, den Lehrkanon zu verändern und das letzten Endes mit im weiteren Sinn autoritären Methoden und ohne Orientierung an Mehrheitsentscheidungen, die ja dann in der Vorlesung entsprechend gefallen sind.
Aber dann bemerken wir ja auch gleichzeitig, das sind zwei verschiedene Medien, die da genutzt werden. Das eine ist ein digitales Medium, das hintenrum sozusagen kommt, und das andere sind die Studenten in der Vorlesung, die eine andere Meinung haben. Das ist ein völlig anderer öffentlicher Raum.
Ja, ja, und das ist sehr präzise, die Beschreibung des Dilemmas, in dem ich mich damals drin befunden habe und aus dem ich letzten Endes als Dilemma nicht herauskam, nämlich auf der einen Seite gewissermaßen der Raum der Bewirtschaftung einer entdifferenzierten Öffentlichkeit und auf der anderen Seite die, ja, sozusagen Konstellation eines geschlossenen Raumes, also eines Hörsaales mit allem, was dazugehört. Und dann natürlich nach einiger Zeit auch das Hereinkommen von Leuten, die mal gucken wollten, was da überhaupt los ist, nicht? Also in der Regel häufig Journalisten, die dann für irgendein Organ geschrieben haben, aber leider häufig nicht so recherchestark waren, um herauszubekommen, dass also die Akteure von Münklerwatch ja eben gar nicht meine Studenten waren. Ich wusste das dann ab einem bestimmten Zeitpunkt aus der Studentenschaft heraus selber, sondern Leute aus dem politischen Berlin, irgendwelche Gruppierungen, nur eine Frau von denen war an der Humboldt-Universität überhaupt eingeschrieben, aber das in der Philosophie, also eben nicht in meinem Bereich.
Das heißt, es ist möglich, sich dagegen zu wehren, das haben Sie ja geschafft, aber gemütlich ist das nicht, wenn man sich öffentlichen Angriffen ausgesetzt sieht.
Ja, gemütlich ist es in keiner Weise, weil dann natürlich sozusagen dieser invektive Sprachgebrauch der Herabsetzung, also Sexist, Imperialist und was da alles verbreitet wurde, was natürlich auch tendenziell bis heute im Netz steht, nicht? Da muss man schon ein gewisses Selbstbewusstsein haben, um dann die Vorlesung in der Weise, wie man sich das vorgestellt hat, durchzusetzen. Und das ist vielleicht ein grundsätzlicher Punkt auch in der Frage Wissenschaftsfreiheit, Meinungsfreiheit. Das ist etwas, was trotz des hohen Schutzes von beidem im Grundgesetz einem nicht so geschenkt wird, sondern dafür muss man gelegentlich auch kämpfen.
Also, dass es Widerspruch gibt im wissenschaftlichen Diskurs, ist ja normal. Das muss man ja, damit muss man ja rechnen.
Selbstverständlich. Ja. Das ist ganz selbstverständlich.
Aber wenn es unter die Gürtellinie geht, wie zum Beispiel, was man so lesen kann, wenn über Ihr Buch Abschied vom Abstieg berichtet wird, wo es dann rechtsradikal wird, das ist ja kein Diskurs mehr, mit dem man irgendwie gut umgehen kann, oder?
Naja, letzten Endes kann man sagen, was man da zu lesen bekommt, ist eine Form gewissermaßen des flachen Terrorismus. Denn hier geht es eigentlich darum, jemanden einzuschüchtern, indem man ihm auch droht, unterschiedlicherweise, um gewissermaßen ein Schweigen oder jedenfalls eine Zurücknahme bestimmter Argumente und Positionen zu erzwingen. Und auch da muss man inzwischen eine gewisse Sturheit, möchte ich fast sagen, Mut ist mir jetzt da ein zu großes Wort dafür, entwickeln, um nicht zu sagen, sich zu verbergen, zu verstecken und derlei mehr. Es ist also gewissermaßen eine etwas abgeschwächte Form gegenüber derjenige, in der eine Fülle von Kommunalpolitikern bedroht werden, teilweise auch ihre Familien bedroht werden. Und das ist in der Tat ein Angriff auf die Grundfesten unserer Demokratie.
Und ich nehme an, Sie werden, um noch mal im universitären Diskurs zu bleiben, jetzt auch sagen, AfD-Gründer Bernd Lucke ist ordentlicher Professor in Hamburg und muss als solcher seine Vorlesung halten dürfen, obwohl er völlig anderer politischer Meinung sein dürfte wie Sie.
Nicht nur halten dürfen, er muss ja auch, weil er ja wieder vom Land Hamburg oder vom Stadtstaat bezahlt wird. Und dafür hat er bestimmte Gegenleistungen zu erbringen. Und wenn man mit dem Inhalt seiner Vorlesung nicht einverstanden ist, dann muss man halt über die Vorlesung und deren Inhalte, also Makroökonomie, mit ihm diskutieren. Davon gehe ich aus, dass das möglich ist. Aber das ist ja nicht das, was versucht worden ist, gewissermaßen diese Vorlesung unmöglich zu machen. Ja. Das ist was anderes. Man kann sich mit Lucke auseinandersetzen als demjenigen, der die Büchse der Pandora da geöffnet hat, wohl auch die AfD, an deren Anfang er steht, eine andere ist als die Höcke, Kalbitz und so weiter, AfD. Aber darüber kann man sich auseinandersetzen. Aber das ist eine Auseinandersetzung, die jetzt mit einer makroökonomischen Vorlesung zunächst mal nichts zu tun hat.
Was sagen Sie jetzt, wenn Sie diese Erfahrung gemacht haben, hören, was Ihren Kollegen, also zum Beispiel Bernd Lucke, passiert? Wo stehen wir? In einer unschönen Tradition der Nicht-Diskussion, in des Niederschreiens, oder kriegen wir die Kurve da noch?
Ach, ich denke schon, dass man die Kurve bekommt. Letzten Endes finden ja inzwischen auch die Vorlesungen von Lucke in Hamburg, wenn ich das richtig weiß, statt. Auch die Veranstaltung von Thomas de Maizière in Göttingen, also die Lesung, hat inzwischen stattgefunden. Man muss auch aufpassen, dass man solche Angriffe nicht zu sehr dramatisiert und hochfährt, weil das ja letzten Endes eine Prämie auf die Handlungsmacht von ein paar wenigen Leuten ist. Und wenn man solche Prämien häufiger auszahlt, dann ist das natürlich attraktiv für kleine Gruppierungen, in diesem Sinne Aktionen durchzuführen, die dann landesweit Aufmerksamkeit erfahren.
Der Politikwissenschaftler und Autor Professor Herfried Münkler, vielen Dank. Das sogenannte Böse, Widerspruch und Meinungsfreiheit, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit unserer dritten historischen Provokation. Nach den Soldaten, die Mörder sind, kam die klammheimliche Freude. Und hier folgt aus der Dankesrede von Martin Walser zum Friedenspreis des deutschen Buchhandels 1988 die Auschwitzkeule.
Jeder kennt unsere geschichtliche Last, die unvergängliche Schande, kein Tag, an dem sie uns nicht vorgehalten wird. Könnte es sein, dass die Intellektuellen, die sie uns vorhalten, dadurch, dass sie uns die Schande vorhalten, eine Sekunde lang der Illusion verfallen, sie hätten sich, weil sie wieder im grausamen Erinnerungsdienst gearbeitet haben, ein wenig entschuldigt, seien für einen Augenblick sogar näher bei den Opfern als bei den Tätern? Eine momentane Milderung der unerbittlichen Entgegengesetztheit von Tätern und Opfern. Ich habe es nie für möglich gehalten, die Seite der Beschuldigten zu verlassen. Manchmal, wenn ich nirgends mehr hinschauen kann, ohne von einer Beschuldigung attackiert zu werden, muss ich mir zu meiner Entlastung einreden, in den Medien sei auch eine Routine des Beschuldigens entstanden. Von den schlimmsten Filmsequenzen aus Konzentrationslagern habe ich bestimmt schon 20-mal weggeschaut. Kein ernstzunehmender Mensch leugnet Auschwitz. Kein noch zurechnungsfähiger Mensch deutelt an der Grauenhaftigkeit von Auschwitz herum. Wenn mir aber jeden Tag in den Medien diese Vergangenheit vorgehalten wird, merke ich, dass sich in mir etwas gegen diese Dauerpräsentation unserer Schande wehrt. Anstatt dankbar zu sein für die unaufhörliche Präsentation unserer Schande, fange ich an, wegzuschauen. Wenn ich merke, dass sich in mir etwas dagegen wehrt, versuche ich die Vorhaltung unserer Schande auf Motive hin abzuhören und bin fast froh, wenn ich glaube, entdecken zu können, dass öfter nicht mehr das Gedenken, das Nicht-Vergessen-Dürfen das Motiv ist, sondern die Instrumentalisierung unserer Schande zu gegenwärtigen Zwecken. Immer guten Zwecken, ehrenwerten, aber doch Instrumentalisierung.
Martin Walser, 1988. Das sogenannte Böse, Widerspruch und Meinungsfreiheit, der Tag in HR2 Kultur. Es gab Zeiten, da duldete der deutsche Staat noch weit weniger Widerspruch als heute. Das waren allerdings Zeiten, zu denen nicht die Rechten den öffentlichen Diskurs prägten, sondern Zeiten, zu denen der Staat Angst hatte vor linker Unterwanderung, vor allem vor Kommunisten. Als Mittel dagegen wurde der sogenannte Radikalenerlass erfunden. Für Menschen im Staatsdienst hatte die politische Meinung jetzt direkte persönliche materielle Konsequenzen. Berufsverbot.
Eines Tages kam die Sekretärin in meinen Klassenraum und hat mir erklärt, ich müsse sofort den Unterricht abbrechen. Ich müsste sofort zum Schulleiter kommen. Ich dachte, irgendwas sei großartig passiert, vielleicht ein Unfall in meiner Familie. Der Schulleiter hat mir dann erklärt, er müsse mich fristlos entlassen und mir auch Hausverbot erteilen. Es war nicht mal möglich, mich von meinen Kollegen im Lehrerzimmer zu verabschieden.
Erzählt Angelika Wahl. Anfang der 70er Jahre war sie Lehrerin im hessischen Bürstadt und engagierte sich in der Deutschen Kommunistischen Partei. Ein Engagement, das ihr zum Verhängnis wurde, denn sie fiel unter den sogenannten Radikalenerlass. Kein Einzelfall in der damaligen Bundesrepublik. Der Erlass, 1972 verabschiedet, sah vor, dass vor der Verbeamtung von Lehrern, Postbeamten oder Eisenbahnern die sogenannte Regelprüfung beim Bundesamt für Verfassungsschutz erfolgen musste. Wer sich in linken Gruppen wie der DKP engagierte, wurde nicht verbeamtet. Oft reichte schon die Teilnahme an einer Demonstration oder eine Reise in die damalige DDR aus, um Verdacht zu erregen. Der Verfassungsschutz befragte die Bewerber für den öffentlichen Dienst zu ihrem Privatleben, nach der Gesinnung ihrer Freunde und sogar danach, ob sie solche Begriffe wie Imperialismus oder Diktatur des Proletariats benutzten. Gesinnungsschnüffelei nannte man das damals unter den Betroffenen. Der Radikalenerlass kam ausgerechnet von Willy Brandt und hatte mehrere Gründe. Der Mann, der mit der neuen Ostpolitik die Bundesrepublik nach Osten öffnete, wollte im Inland zugleich das Erstarken der Kommunisten verhindern. Und so fuhr er zweigleisig. 1968 wurde in der Bundesrepublik erstmals seit 12 Jahren wieder eine kommunistische Partei erlaubt, als Zugeständnis an den Warschauer Pakt. Doch aus Angst, dass ihre Anhänger den Staat unterwandern könnten, sollte ihnen der Weg in die öffentlichen Institutionen verwehrt bleiben. Denn der lange Marsch durch die Institutionen, wie ihn Studentenführer Rudi Dutschke 1967 proklamierte, war eine große Furcht des mehrheitlich konservativen Establishments. 1,4 Millionen Menschen wurden damals überprüft. 1.100 Personen wurde die Tätigkeit im öffentlichen Dienst untersagt. Die Betroffenen wehrten sich. Es entstanden zahlreiche Bücher, Kunstwerke und Theaterstücke. Dass der Staat aber versucht hat, sich gegen verfassungsfeindliche Einstellungen zu schützen, sei im Grunde nicht falsch, sagt Marie-Louise Recker, Historikerin an der Uni Frankfurt.
Also ich meine, nach dem Hintergrund der Weimarer Republik, wo also in großem Maße Beamte aus dem Kaiserreich ablehnende Stimmen zur Demokratie weiterhin in Amt und Würden geblieben sind, ist es nicht mehr als sinnvoll zu sagen, im Sinne der streitbaren Demokratie, die wir ja sein wollen, muss man sehen, dass im öffentlichen Dienst eben nur diejenigen einen Platz finden, die dann zu dieser parlamentarischen Demokratie stehen.
Ob der Radikalenerlass tatsächlich sein Ziel erreicht hat, ist schwer zu sagen. Im Einzelfall gelang es gut getarnten Kommunisten wohl besser, in die staatlichen Strukturen einzutauchen, als linken Sympathisanten. So konnten viele einfach nicht ihren gewünschten Beruf ausüben. Unter Helmut Schmidt wurden die Einschränkungen dann schließlich aufgehoben.
Daniel Donat über den Radikalenerlass der 70er Jahre. Heute dürfen Rechtsradikale zum Beispiel durchaus im Staatsdienst sein. Björn Höcke, der AfD-Chef in Thüringen, ist zum Beispiel ein beamteter hessischer Lehrer, der als Landtagsabgeordneter lediglich beurlaubt ist. Professor Reinhard Merkel, Straf- und Staatsrechtler und Rechtsphilosoph in Hamburg. Guten Tag.
Guten Tag.
Wenn wir grundsätzlich unserer Verfassung folgen, die die Meinungsfreiheit schützt, dann dürfen auch Radikale, die diese Verfassung ablehnen und eine andere Staatsform anstreben, notfalls eine Diktatur, ihre Meinung äußern, oder?
Ja, das ist ganz unbestreitbar. Das ist im Grundgesetz garantiert.
Und aber der Staat darf sich vor diesen Staatsfeinden schützen. Er muss sie nicht anstellen.
Richtig. Grundsätzlich ist das richtig. Der Staat, das gehört zu den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums, wie das Grundgesetz das formuliert, hat darauf zu achten, dass die in ihm Bediensteten, die eine Pflicht ihm gegenüber haben, nicht danach streben, ihn abzuschaffen, um das knapp zu formulieren.
Wenn das so ist, warum wird dann Herr Höcke, AfD-Chef in Thüringen, wie eben schon gesagt, nicht aus dem Staatsdienst entfernt, obwohl ich ihn mit richterlich verbrieftem Recht einen Rechtsradikalen nennen darf?
Ja, Sie dürfen ihn so nennen, weil Sie natürlich auch eine Meinungsfreiheit haben, eine Meinungsäußerungsfreiheit. Ob der Staat ihn so klassifizieren darf, ist eine andere Frage als die, ob der Staatsbürger ihn öffentlich so nennen darf. Aber der Begriff Rechtsradikale ist nicht besonders präzise. Und das muss man in jedem konkreten Einzelfall unter dem Gesichtspunkt beurteilen, ob jemand wirklich verfassungsfeindlich agiert und agitiert.
Meinungsfreiheit und Verfassungsfeindlichkeit, wo ist da die Grenze?
Also, das ist tatsächlich schwer zu sagen. Was den radikalen Erlass von ehedem sozusagen negativ auszeichnete, war die sogenannte Regelanfrage. Jeder, der in den öffentlichen Dienst wollte, wurde zunächst einmal gescreent, wie man heute sagt. Und das verstößt gegen ein Grundprinzip des liberalen Rechtsstaats, nämlich den Bürger als Bürger zunächst einmal für unverdächtig zu halten, bis man manifeste gegenläufige Materialien und Gründe in der Hand hat. Aber dann kann man tatsächlich genau überprüfen, jedenfalls die äußerlichen Umstände genau klären, unter denen gegebenenfalls das Verdikt dann gerechtfertigt ist, zu sagen, der kämpft, der agitiert gegen die Verfassung und er möchte ihre Strukturen am besten von innen heraus zerstören. Dagegen darf der Staat nicht nur, sondern hat er sich bitte zu wehren.
Der Jurist Michel Friedmann hat in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Rundschau am Wochenende während des AfD-Parteitags gefordert, die Partei und ihre Wähler endlich ernst zu nehmen, und damit meinte er, sie politisch und rechtlich zur Verantwortung zu ziehen für das, was sie sagen. Ist das die Forderung, die Grenzen der Menschen, der Meinungsfreiheit auszuloten?
Nun stoßen natürlich auf beiden Seiten der Kontroverse die legitimierten freien Meinungen aufeinander. Aber die Forderung von Herrn Friedmann ist vollkommen richtig. Man hat diese Partei mit ihren dunklen rechten Rändern ernst zu nehmen, auch im Sinne einer Gefahr, hat sie zu stellen. Soweit sie strafrechtliche Normen verletzen, hat der Staat dagegen vorzugehen. Und politisch hat man sie in jedem Kontext, in dem politische Fragen verhandelt werden, zu stellen. Das heißt aber nicht, dass man ihnen, den Angehörigen dieser Partei, das Recht auf freie Meinungsäußerung in irgendeinem Sinn beschneiden dürfte. Man hat einen demokratischen, offenen, liberalen Diskurs zu führen.
Aber haben Sie nicht auch den Eindruck, wie ich ihn doch ein bisschen habe, muss ich sagen, dass eigentlich gerade der Rechtsstaat erodiert, wenn zum Beispiel Renate Künast, die grüne Politikerin, in einer Art und Weise übelst beschimpft und beleidigt werden kann und ein Richter sagt, das ist Meinungsfreiheit. Und wenn man das liest, ich möchte es hier nicht wiederholen, dann kann das nicht Meinungsfreiheit sein, das ist Beleidigung.
Da haben Sie völlig recht. Dieses Urteil, das sage ich als Strafrechtler, ist nicht haltbar. Das überdehnt die Grenze auf eine ganz und gar ungute Weise und mir ist es rätselhaft, wie das Gericht zu seinem Urteil kam. Ich bin aber so gut wie sicher, dass in der Rechtsmittelinstanz das aufgehoben wird. Aber hier haben wir deutlich markiert einen Bereich, in dem die Meinungsfreiheit nichts mehr zu suchen hat. Das wäre keine Meinungsfreiheit, sondern eine Freiheit zur Begehung von Straftaten. Der Schutz der persönlichen Ehre als eines Verhältnisses zur Allgemeinheit, das auf Anerkennung beruht, ist wichtiger, als viele Leute glauben. In diesem Sinn ist das Urteil, das in Berlin ergangen ist, unverständlich und markiert deutlich eine Grenze, jenseits deren grundrechtlicher Schutz für Meinungsäußerungen nicht besteht und nicht bestehen darf.
Aber müssen diese roten Linien, die da nicht übertreten werden sollen, ständig neu ausgehandelt und neu erkämpft werden? Denn so scheint es ja.
Da ist etwas dran. Die roten Linien müssen im Einzelfall, so gut es geht, konkretisiert werden. Ist dieser Fall wegen eines bestimmten öffentlichen Auftritts von irgendjemandem juristisch zweifelhaft, dann sind die zuständigen Gerichte damit zu befassen, gegebenenfalls die Strafgerichte. Die müssen das im Einzelfall konkretisieren. Eine abstrakte juristische Formulierung, die sozusagen wie eine mathematische Formel auf diese Probleme angewendet werden könnte, ist nicht möglich, ist nicht denkbar. Das muss tatsächlich im Einzelfall konkretisiert werden. Wir sind einerseits ein liberaler Staat und wir wollen das bleiben. Wir haben andererseits gute Gründe und die haben wir gerade derzeit, zu registrieren, dass dieser Staat in seiner Grundordnung fragil ist und dass er verteidigt werden muss. Das ist eine immer wieder schwierige Aufgabe, aber ich meine, die können wir bewältigen.
sagt Professor Reinhard Merkel, Straf- und Staatsrechtler und Rechtsphilosoph in Hamburg. Vielen Dank. Das sogenannte Böse, Widerspruch und Meinungsfreiheit, das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Nachhören können Sie uns wie immer in der ARD Audiothek. So, dort sind wir, der Tag, das Original, der Tag von HR2 Kultur. Tschüss, bis morgen, sagt Florian Schwinn.